versuchen erstmal morgens die Lage zu lesen, ob da eben etwas dabei ist, was für den Staatsschutz relevant ist. Wir sind sehr viel damit beschäftigt, auch öffentlich aufzuklären, wie sieht das aus, sind Veranstaltungen angemeldet, wie ist die Stimmung dazu, bilden sich irgendwelche Gruppierungen. Also viel aufklären im Vorhinein, um eben Entstehung von radikalisierten Gruppen entgegenzuwirken.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Heute geht's bei uns um den polizeilichen Staatsschutz und damit um das Thema politisch motivierte Kriminalität. Ein Arbeitsbereich, für den es auch in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden ein eigenes Fachkommissariat gibt. Womit genau die Beamtinnen und Beamten sich da beschäftigen, wie ihre Arbeit aussieht und welche Voraussetzungen man dafür mitbringen muss, darüber sprechen wir heute mit Jorinde Fressonke, die im Fachkommissariat Staatsschutz schwerpunktmäßig für den Bereich Prävention zuständig ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland.
Jorinde, du bist beim Staatsschutz bei der Polizei. Staatsschutz, politisch motivierte Kriminalität. Worum geht's da jetzt eigentlich? Wie würdest du beschreiben, was ist dein Aufgabenbereich bei der Polizei?
Ja, tatsächlich Politik im weitesten Sinne. Das fängt an mit präventiven Bereich, also bevor die Menschen politisch im negativsten Sinne aktiv werden. Positiver Aktivismus wollen wir ja haben, in jedem Fall. Also vielleicht kann ich das am besten an Fall von Taten beschreiben. Also wenn die Kinder ihre Smartphones kriegen und dann anfangen, in den ersten Klassengruppen Sticker zu verschicken mit verfassungsfeindlichen Inhalten. Das können Hakenkreuze sein, SS-Symbole, Bilder von Hitler. Und die wissen teilweise nicht mal genau, was dahinter steckt. Nur, dass es eben provozierend ist, dass man es nicht machen sollte und hört das Wissen schon auf. Und im schlimmsten Fall geht es dann bis hin zu Terroranschlägen.
Also teilweise unwissend oder einfach nicht nachdenken darüber?
Vor allen Dingen nicht nachdenkend beziehungsweise zum Provozieren, ohne die tatsächlichen Hintergründe dabei zu berücksichtigen. Das ist eben zwar wenige, aber es gibt Themen, über die man keine Witze macht.
Also das eine ist eben vielleicht irgendwo so eine kleine Meldung verschicken und du hast es schon gesagt, im schlimmsten Fall eben geht's bis zu Terrorismus. Jetzt ist ja gerne mal von Staatsschutz und dann wieder von Verfassungsschutz die Rede. Wie weit ist das Gleiche oder kann man das gegeneinander abgrenzen?
Man kann das schon gegeneinander abgrenzen, aber wir haben natürlich Überschneidungen. Also der Verfassungsschutz ist ein Nachrichtendienst. Das ist tatsächlich, versuchen die Terrorismus natürlich zu verhindern. Also die sind sehr, sehr viel im Internet unterwegs, aber tatsächlich auch realweltlich. Und es geht einfach darum, Gruppierungen zu entdecken, die eventuell terroristische Bestrebungen haben. Oder eine Spionageabwehr. Auch das wäre Teil des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz hat keinen Strafverfolgungszwang. Und dementsprechend liefern die nur an die Polizei, wenn Handlungsbedarf ist, weil eben terroristische Bestrebungen aufgedeckt werden. Wir als Polizei haben den Strafverfolgungszwang und können mit dem Verfassungsschutz auch nicht zusammenarbeiten, weil das ein Trennungsgebot ist. Also es gibt lediglich Verdachtsmomente, wo wir dem Verfassungsschutz etwas mitteilen und die dann in eigenem Interesse die Ermittlungen aufnehmen. Oder die teilen uns etwas mit, wo das dann eben dahin geht, schwerwiegende Straftaten zu verhüten.
Also wenn ich das jetzt als Laie übersetze, die beobachten die Entwicklungen und ihr seid für das, was passiert ist, zuständig.
Ja, so in etwa, genau.
Der Staatsschutz innerhalb der Polizeiinspektion, ihr seid ja ein eigenständiges Fachkommissariat. Was heißt das? Wie seid ihr eigentlich organisatorisch aufgestellt?
Wir haben unseren Fachkommissariatsleiter wie alle anderen auch und dann eben die Mitarbeiter, die schwerpunktmäßig die unterschiedlichen Bereiche bearbeiten. Also wir haben den Arbeitsbereich Rechts- und Reichsbürger und Selbstverwalter. Das ist so zusammengefasst, weil es dabei viele Überschneidungen gibt. Dann haben wir auch den Bereich Linksextremismus und wir haben den Bereich religiöse Ideologie oder ausländischer Extremismus.
Also da wird so ein bisschen unterschieden, in welche Richtung das geht. Wem seid ihr dann unterstellt mit eurem Fachkommissariat?
Es hangelt sich dann nach oben. Also erstmal natürlich unserem Fachkommissariatsleiter, darüber ist dann der Leiter vom ZKD und dann kommt unser PI-Leiter.
ZKD ist Zentraler Kriminaldienst.
Ja, genau. Und nach dem PI-Leiter geht es dann weiter zur Behörde, also die Polizeidirektion Göttingen. Und enden tut das Ganze dann so ein Stück weit im Innenministerium.
Wie groß ist euer Fachkommissariat, beziehungsweise welche Bedeutung, welche Rolle habt ihr so innerhalb der Polizeiinspektion der PI?
Also ich denke, wir haben schon eine sehr wichtige Rolle. Wir sind aber ein eher kleines Kommissariat im Vergleich zu den anderen Fachkommissariaten, weil Hameln auch eine eher kleine Stadt ist. Oder beziehungsweise der Bereich, den wir haben, ist zwar flächenmäßig sehr groß, es geht ja bis nach Holzminden, aber von der Einwohnerzahl her ist es klein im Vergleich zu Hannover oder Ähnlichem.
Wie sehen eure jährlichen Fallzahlen so aus und wie entwickeln die sich?
Also die Fallzahlen für das Jahr 2024, die sind noch nicht abschließend erhoben. Die werden wahrscheinlich im Mai feststehen. Der Trend, der sich jetzt abzeichnet, ist schon, dass wir in allen Phänomenbereichen einen Anstieg haben, wobei wir leider sagen müssen, dass es so aussieht, als würde der Bereich rechts überproportional vertreten sein.
Wer entscheidet denn eigentlich, ob etwas ein Fall für den Staatsschutz ist? Erstmal morgens Kaffee kochen und dann die Lage checken? Oder kommt das vom Einsatz- und Streifendienst, vom ESD, dass die das an euch herantragen? Wie läuft das?
Alles. Also wir lesen natürlich die Lage und nehmen dann auch Dinge wahr, die staatsschutzrelevant sein könnten, die vielleicht von den Kollegen nicht bemerkt worden sind. Und dann fordern wir diese Vorgänge an. Ganz oft kriegen wir aber auch Hinweise aus dem Einsatz- und Streifendienst, die eben im Rahmen von einer Festnahme zum Beispiel auffällige Tätowierungen entdeckt haben. Wenn dann jemand ein Hakenkreuz tätowiert hat, dann braucht er sich auch nicht mehr rausreden. Dann kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwo eine rechte Gesinnung ist. Und dann kommt es eben darauf an, wie ist diese Person vernetzt, wo bewegt er sich, hat er einfach seine Meinung oder ist er politisch aktiv? Und wenn er politisch aktiv ist mit solchen Kennzeichen, dann ist es schon wieder ein Fall für den Staatsschutz.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, sowas zuzuordnen oder nicht. Nur weil jemand das Opfer vielleicht potenziell zum Opfer wurde, weil es eine bestimmte Religion, Hautfarbe, was auch immer hat, heißt das ja nicht, dass das zwangsweise der Fall ist. Vielleicht einfach, so platzig das anhört, zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, das ist in der Tat schwierig und bei weitem ist nicht jedes Opfer mit Migrationshintergrund oder scheinbar Migrationshintergrund. Ganz viele sind einfach schon seit mehreren Generationen deutsch, sind bei weitem nicht alle Opfer von rechter Gewalt. Also in den meisten Fällen sind das persönliche Gründe. Auch wenn möglicherweise eine rechte Gesinnung dabei eine Rolle spielt, ist es oft das Persönliche, was dann zu einer Tatausführung führt oder eben auch nicht.
Was sind, wenn wir auf die Fälle mal schauen, so die Klassiker, mit denen ihr das hier bei uns in Hameln-Pyrmont oder auch Holzminden zu tun bekommt?
In den meisten Fällen ist es tatsächlich Hass und Hetze, ganz viel. Das ist ein Phänomen, was wahnsinnig gestiegen ist in den letzten Jahren. Zum einen, weil die Möglichkeiten da sind. Über die sozialen Netzwerke bietet sich das leider sehr gut an. Zum anderen auch, weil das Thema immer mehr Bedeutung in der Gesellschaft hat und sich das Anzeigeverhalten geändert hat. Also Personen, die das vorher mit sich selber herumgetragen haben und vielleicht sogar darüber krank geworden sind, wenden sich jetzt früher an die Polizei, beziehungsweise deren Freunde kommen auch mal zur Anzeigerstattung. Und dann haben wir natürlich mit den absoluten Staatsschutzsachen zu tun, dass Radikalisierungsverdachtsfälle an uns herangetragen werden. Teilweise aus Schulen, teilweise Familienmitglieder, manchmal Gemeindemitglieder. Irgendjemand hat ein verändertes Verhalten festgestellt bei Arbeitskollegen oder so. Und da müssen wir dann nachprüfen. Dann Anschlagsandrohungen gibt es Gott sei Dank nicht so oft, aber das ist auch immer ein Szenario, was uns dann immer sehr aktiv werden lässt, weil wir eben den Anschlag nicht aufklären wollen, sondern verhindern. Oder ein Terrorverdacht, wenn dann eben möglicherweise ein islamistischer Anschlag vorbereitet wird oder ähnliche Sachen. Wenn sowas an uns weitergeleitet wird, müssen wir sehr schnell werden. Und dabei muss ich noch einmal ganz kurz sagen, dass es zwar Islamismus heißt, aber nichts mit dem Islam zu tun hat. Also das sind einfach Terroristen, die versuchen, ihre Taten mit einem Gott zu entschuldigen. Und das würde kein Muslim gutheißen.
Solche Extremfälle, wie oft kommt euch sowas unter?
Zum Glück nicht oft.
Also das sind dann wirklich Einzelfälle oder Verdachtsfälle. Du hast gerade das Thema Hass und Hetze angesprochen. Wenn ihr diese Fälle dann bearbeitet, ist den Tätern das eigentlich bewusst, was sie da vielleicht anstellen? Das passiert ja wahrscheinlich gerne mal im Internet, oder?
Es passiert in erster Linie im Internet. Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Täter, mit denen ich bisher zu tun hatte, haben sich wenig Gedanken darüber gemacht. Die glauben immer, dass sie anonyme Menschen beleidigen. Das ist oft aufgrund von Frust, also der typische Wutbürger wird dann gesagt, die aber selber hilflos sind, weil sie einfach nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Gefühlen. Und dann wird das einfach irgendwo kanalisiert und dann kriegt ein Robert Habeck oder ein Annalena Baerbock eben ganz viel weg und soll an die Wand gestellt werden oder ähnliches. Ähnliches. Aber manchmal ist das auch dann sehr persönlich und richtet sich dann an Lokalpolitiker. Und für die ist das dann unglaublich unangenehm, weil die ja mit der Bevölkerung in Kontakt sein wollen. Und dann wissen sie nie, wann stehen sie dem Menschen gegenüber, der genau das geschrieben hat, dass er sie umbringen will, dass er weiß, wo die wohnt, vielleicht noch Andeutungen zu den Kindern gemacht hat. Also das ist gerade für Lokalpolitiker eine sehr schwierige und eine sehr beängstigende Situation.
Wobei es da ja auch wirklich vielen eben bekannt ist, wo die wohnen, wo die Kinder zur Schule gehen, was auch immer. Da ist ja nicht der Schutz, den ich dann irgendwann mal auf Landes- oder Bundesebene habe.
Genau. Und dann einfach aus einem Impuls heraus, weil ich selber wütend bin und ein Ziel für meine Emotionen brauche.
Jetzt hast du gerade schon so ein paar Beispiele genannt, so die schwerwiegendsten Fälle aus den letzten Jahren, die du vielleicht schon selbst miterlebt hast oder die sich hier abgespielt haben. Was fällt dir da als erstes ein?
Ja, es sind tatsächlich Radikalisierungsverdachtsfälle, was immer sehr sensibel angefasst werden muss, weil wir wollen ja, dass wir diese Hinweise bekommen, aber wir haben eine Religionsfreiheit. Und wenn jemand konservativ den Islam auslebt und 5-mal am Tag betet, dann hat das überhaupt nichts mit einer Radikalisierung zu tun, sondern der ist einfach Moslem. Und da müssen wir dann unterscheiden. Also bei Radikalisierung spielt die Religion tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Das ist der Halt, den der Mensch vielleicht noch in seinem Leben hat. Es sind eher andere Auffälligkeiten. Oft geht das mit psychischen Auffälligkeiten einher. Weil nur weil jemand vielleicht auch sehr konservativ oder sehr streng gläubig ist, fängt er nicht an, Ungläubige zu hassen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt eben rechts, links, religiös bedingt die Themen, die ihr da behandelt. Habt ihr da eine feste Aufgabenverteilung innerhalb des Teams oder macht bei euch jeder alles?
Grundsätzlich haben wir eine feste Aufgabenverteilung, aber wenn dann halt zum Beispiel ein Terrorverdacht oder sowas das reinkommt, dann arbeiten wir alle zusammen, weil dafür sind wir zu wenige, als dass dann, dass die kleine Gruppe von Zuständigen, als dass sie das schaffen könnte. Also dann ziehen alle an einem Strang und dann geht es eben auch darum, möglichst gleichzeitig viele notwendige Bereiche abzudecken.
Der normale Arbeitsalltag, wie sieht der dann aus? Gibt's den überhaupt bei euch?
Ja, es ist unterschiedlich, aber im Grunde genommen schon. Also wir versuchen erstmal morgens die Lage zu lesen, ob da eben etwas dabei ist, was für den Staatsschutz relevant ist. Wir sind sehr viel damit beschäftigt, auch öffentlich aufzuklären, wie sieht das aus, sind Veranstaltungen angemeldet, wie ist die Stimmung dazu, bilden sich irgendwelche Gruppierungen. Also viel aufklären im Vorhinein, um eben Entstehung von radikalisierten Gruppen entgegenzuwirken. Und radikal ist immer ein sehr strittiger Begriff. Das ist eine Sache, die auch unsere Demokratie ein Stück weit aushalten muss. Aber es ist immer die Vorstufe zum Extremismus. Und das muss unsere Demokratie nicht mehr aushalten. Da müssen wir tätig werden.
Wenn es auf Radikalisierung so einen konkreten Hinweis gibt, dann habe ich ja erstmal irgendwo einen Ansatz, wo ich dann vielleicht nachforschen kann. Wie macht ihr das ansonsten? Einfach mal so, ich sag mal in Anführungszeichen, blind im Internet rumgucken, was tut sich hier? Mit Bezug zu Hameln, Pyrmont, Holzminden?
Ja, ein Stück weit das. Ein Stück weit haben wir ja auch Personen, die eben Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und da kann man dann auch mal gucken, wie bestimmte Beiträge von anderen Menschen kommentiert werden. Und so lassen sich dann schon Stimmungen ablesen. Das ist natürlich nie ganz sicher. Wenn ich mich heimlich bewegen will, bin ich nicht im Internet. Da müssen wir dann auch anders tätig werden. Aber ganz oft hilft es einfach, mit dem Umfeld von der Person persönliche Gespräche zu führen. Also wenn sich jemand wirklich radikalisiert und nicht einfach zum Glauben gefunden hat oder anfängt, konservative Werte zu vertreten, was auch völlig in Ordnung ist, dann sind das Menschen, die Hilfe brauchen. Und da muss man die Radikalisierung als Hilferuf auch sehen und gucken, ob man da nicht irgendwo ansetzen kann, um die Lebenssituation zu stabilisieren.
Jetzt sind wir im Moment ja aktuell kurz vor einer Wahl. Merkt man das bei eurem Arbeitsaufkommen? Gibt es da bestimmte Themenbereiche, mit denen ihr es im Moment besonders zu tun habt?
Ja, im Zuge des Wahlkampfes werden halt Positionen immer emotionaler vertreten. Und Emotionen fördern halt leider auch oft Hass und Hetze. Und dann sind wir wieder alle im Boot, in alle Richtungen.
Wann oder ab wann werden denn eigentlich übergeordnete Stellen mit eingeschaltet? Also erstmal wird ja hier wahrscheinlich vor Ort ermittelt, geforscht, wie die Entwicklungen sind. Wann geht's weiter nach oben? Hallo, wir haben da was. Das müsste vielleicht auch mal von oben mit angeguckt werden.
Wenn sich überörtliche Tätigkeiten zum Beispiel abzeichnen, dann arbeiten wir mit anderen Dienststellen zusammen. Manchmal brauchen wir Spezialkräfte, wo wir dann mit dem LKA zusammenarbeiten können. Und wenn das dann im Bereich über die deutschen Grenzen hinausgeht, dann müssen wir eben mit dem BKA zusammenarbeiten. Aber letztendlich werden die Verfahren erstmal hier vor Ort geführt und wir sind dann immer die verfahrensführende Dienststelle. Manchmal kommen Verfahren von außen, da arbeiten wir dann dem LKA zu oder anderen Dienststellen. Es muss ja auch nicht immer unser LKA sein. Das kann auch sein, dass in einem anderen LKA mal etwas, ich sage mal, aufploppt, was unseren Bereich betrifft. Aber an sich funktioniert das dann ganz gut in Zusammenarbeit.
Der Staatsschutz bei der Polizei, es ist ja nun schon ein sehr eigener Arbeitsbereich. Was muss man dafür eigentlich mitbringen? Oder wie würde so eine Stellenausschreibung sich anhören? Was würde da so vielleicht grob drinstehen?
Also die Stellenausschreibung ist relativ simpel. Das ist XY geht in Pension oder geht woanders hin, die Stelle ist frei, es muss nachbesetzt werden. Und mitbringen muss man ein hohes Maß an Motivation und Bereitschaft zum Dazulernen. Also die Phänomenbereiche verändern sich. Wir haben jetzt im Bereich der Corona-Pandemie die verfassungsrechtlich relevante Delegitimierung des Staates dazu bekommen. Da muss man halt unterscheiden zwischen den Menschen, die auf der Straße gehen und demonstrieren gegen die Maßnahmen, die stattgefunden haben, die Art und Weise, wie Maßnahmen umgesetzt werden, die Unstimmigkeiten zwischen den Landkreisen. Das ist Demokratie, das müssen wir aushalten. Das hat nichts damit zu tun, dass der Staat delegitimiert wird. Dafür ist unser Staat da, dafür ist es eine Demokratie, dass wir vom Volk eben Missstände aufzeigen können. Aber wenn es dann darum geht, die staatlichen Organe nicht mehr zu akzeptieren, dann sind wir in einem Bereich, wo es verfassungsrechtlich interessant wird. Die Motivation, dass wir dazulernen. Dann gehört natürlich eine Menge Wissen zu der Religion dazu. Das betrifft natürlich sehr viel den Islam seit September 2002, aber auch andere Religionen. Weil immer, wenn eine Religion glaubt, eine Staatsform prägen zu können, also wie das eben manchmal bei der Scharia behauptet wird oder auch bei den Scientologen war das in Teilen so, dann ist es für den Staatsschutz relevant. Ansonsten haben wir Religionsfreiheit, dann ist es nicht relevant. Und auch der Bereich rechts hat sich sehr verändert. Also der typische Neonazi, wie es den vor 40 Jahren gibt, gibt es so heute nicht mehr. Wir haben jetzt andere Bewegungen. Also sprich, ist da die neue Rechte vielleicht mit identitären Bewegungen. Die kann man ganz gut eingrenzen. Wir haben aber auch einige Kleinstparteien wie der Dritte Weg, die man durchaus als rechtsradikal bis rechtsextrem bezeichnen kann. Und da sind immer neue Phänomenbereiche, wo wir uns ständig fortbilden müssen.
Also da muss man auf jeden Fall zu bereit sein. Warum hast du selbst dich für diesen Aufgabenbereich entschieden?
Ich hatte im Rahmen meines Studiums die Möglichkeit, 4 Wochen beim Staatsschutz zu hospitieren und fand das schon interessant. Und ein gewisses Maß, insbesondere für Religion, habe ich sowieso mitgebracht. Also so hatte ich den Koran schon über die Hälfte kurz nach dem Abi gelesen, einfach weil mich der Islam interessiert hat. Und dann haben mich natürlich auch diese Verbrechen, die angeblich im Namen Allahs begangen werden, interessiert. Und dabei habe ich eben eine sehr große Diskrepanz entdeckt zwischen dem, was im Koran steht und was hier die Muslime sagen, zu dem, was dann eben Attentäter behaupten.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Seit 2018.
Das sind also auch schon einige Jahre. Und vorher ganz normal Einsatz- und Streifendienst oder gab es da schon andere Bereiche, in denen du unterwegs warst bei der Polizei?
Nee, ich war im Einsatz- und Streifendienst ausschließlich.
Das heißt aber, diese Erfahrung sollte man dann auch mitbringen für jemanden, der sich bei der Polizei für diesen Aufgabenbereich interessiert?
Ich glaube, es ist eigentlich für jeden Aufgabenbereich wichtig, einmal im Einsatz- und Streifendienst gewesen zu sein. Ob das nun über Jahre ist oder vielleicht auch nur im Rahmen einer Hospitation. Aber dass man diesen Bereich auf der Straße erkennt und versteht, wie die Kollegen arbeiten. Wenn ich verstehe, wie meine Kollegen arbeiten, verstehe ich auch, warum sie mir was zuliefern. Und nur dann kann ich eben sagen, ich brauche aber noch das. In solchen Situationen könnt ihr noch mal gucken. Es ist immer ein Miteinander. Also wenn wir mit dem Einsatz- und Streifendienst nicht zusammenarbeiten, dann funktioniert es nicht.
Du hast es vorhin ja schon mal angesprochen, ihr habt ja so vom Grundsatz her schon eine gewisse Aufgabenverteilung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du für den Bereich Prävention zuständig. Was heißt das in deinem Fall konkret? Wie setzt du die hier um, Präventionsarbeit im Bereich Staatsschutz?
Ja, zum einen versuchen wir, öffentliche Veranstaltungen zu organisieren. Da haben wir jetzt so für die Wahl, habe ich mich beteiligt bei dem Bündnis Lebendige Demokratie, wo wir eben die Veranstaltung zum Thema Hass und Hetze organisieren. Zum anderen versuche ich in Schulen aufzuklären. Also Prävention hat vor allen Dingen was mit Aufklärung zu tun, dass Menschen sensibilisiert werden für die Phänomene, dass sie die Hintergründe erkennen, die eben zu bestimmten Formen führen können, um dann eben auch entsprechend, wenn es sein muss, dagegen zu wirken oder eben auch einfach nur dagegen zu halten und so auch einen Standpunkt deutlich zu machen. Also in Schulen kläre ich die Kleinen darüber auf, dass man keine Hitlerbilder verschickt und den Großen erzähle ich dann vielleicht mal was zum Thema Desinformation, wie bewege ich mich im Internet, woran erkenne ich Fake-Geschichten, wobei ich sagen muss, dass so die 10., 11. Klassen schon ziemlich gut darin sind, KI zu erkennen. Also da können die unserer älteren Generation durchaus auch was vormachen. Aber trotzdem geht es auch um mehr als KI-generierte Bilder zu erkennen, sondern auch darum, stimmen die Nachrichten? Wo prüfe ich das nach? Wie prüfe ich das nach? Welche Hinweise sind da? Also gerade Desinformation im Rahmen von komplett gefälschten Nachrichten oder verfälschten, also aus dem Kontext gerissen, das macht sehr viel aus. Gerade jetzt im Wahlkampf wird das wieder relevant, wenn Zitate aus dem Kontext gerissen werden und anderen Personen in den Mund gelegt werden oder verdreht werden und nur noch eine kleine Passage davon wahr ist, dann kann das erhebliche Rollen spielen, weil es wirklich Emotionen freisetzt.
Hast du da mal so Beispiele, wo man da eben mit so aus dem Zusammenhang gerissenen Fakten spielen kann, ob es nun um Text geht oder um Bilder? Ja, vielleicht, da kann man ja auch manipulieren.
Also es gab vor einiger Zeit mal einen Artikel, da hieß es, dass eine Schülerin aus dem Unterricht festgenommen wurde wegen AfD-Schlümpfen. Dabei soll es sich wohl um ein Werbevideo der AfD gehandelt haben. Und das ist bis in den Bundestag diskutiert worden. Und der Hintergrund war tatsächlich ein ganz anderer, weil ein Werbevideo der AfD führt nicht dazu, dass der Staatsschutz in eine Schule kommt. Dafür sind wir nicht zuständig. Wir kommen auch nicht, wenn jemand was von der Linken teilt. Sondern Hintergrund war, dass Bilder, die auf rechtsextreme Parteien hingedeutet haben, eben in der Schule geteilt worden sind. Und da ist der Staatsschutz schon interessiert. Zum einen geht es darum, eben zu gucken, was ist mit dieser Schülerin? Haben wir da vielleicht eine Radikalisierung? Oder teilt die das unwissentlich und weiß gar nicht, wo das dazugehört? Da geht es darum, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Wie ist das Elternhaus? Kann man die Schülerin irgendwo unterstützen? Oder liegt es tatsächlich eine tiefe Überzeugung davon, die ganze Familie ist tatsächlich rechtsradikal? Sowas muss dann überprüft werden. Und das ist halt tatsächlich mit dieser Schlagzeile, dass es angeblich sich gegen die AfD richtet, sehr, sehr weit gegangen. Und letztendlich hat das aber überhaupt nichts mit der AfD zu tun gehabt.
Wenn du so in den Schulen unterwegs bist, du sagst, die Jugendlichen sind da ja eigentlich schon sehr fit. Gibt es da trotzdem so Beispiele, womit du die dann vielleicht doch noch überraschen kannst mit Informationen?
Ja, die leiten ja viel ungefiltert weiter, machen sich keine Gedanken darüber. Da gibt es schon immer wieder aktuelle Sachen, wo ich die sensibilisieren kann. Oder auch einfach nur aufklären über die Strafbarkeiten, warum das strafbar ist. Also diese ganzen Sticker werden so oft ungefiltert geschickt. Und wenn wir dann einfach über den Nationalsozialismus einmal sprechen und wer diese Sticker gebaut hat, also das ist ja auch nicht so, dass die aus der Mitte der Gesellschaft stammen. Die Sticker haben schon eine Wirkung und das ist unterschwellig. Aber wenn irgendwann meine Alarmglocken nicht mehr angehen, wenn mir ein Bild von Hitler zugesendet wird, dann sind für ganz andere Dinge eben auch die Tore offen und dann nehme ich bestimmte Sachen nicht wahr. Und wenn ich über sowas mit den Schülern spreche, dann ist oft schon eine bestimmte Betroffenheit da. Ob das dann und wie lang das nachwirkend ist, kann ich nicht sagen.
Das, ja, wenn man das könnte, wäre es schön. Du bist aber nicht nur in den Schulen unterwegs, sondern ja zum Beispiel auch ganz allgemein bei öffentlichen Vorträgen. Zuletzt war da zum Beispiel einer zum Thema Desinformation. Es gab aber auch schon andere im Rahmen von Toleranzprojekten. Bei solchen Vorträgen, wie ist da überhaupt erstmal die Resonanz? Ist die Bude da immer gebrochen voll? Oder?
Das ist unterschiedlich. Bei dem letzten Vortrag zum Thema Desinformation war es tatsächlich sehr voll für den kleinen Raum und für die kurze Zeit, die da angekündigt worden ist, also die Möglichkeiten da bestanden haben. Und da hatte ich das Gefühl, dass meine Zuhörer doch sehr interessiert waren und ein Stück weit auch schockiert über das, was passiert, was oft unterm Radar ist und gar nicht so wahrgenommen wird, wenn man nicht ein zweites Mal hinguckt.
Was sind denn so häufige Fragen oder Sorgen, die da vielleicht an dich herangetragen werden?
Also jetzt natürlich die Angst vor dem Krieg. Das ist eine Sache, was sehr viele Menschen umtreibt. Dann viele Menschen hier mit Migrationshintergrund, die vielleicht Verwandte und Bekannte in Syrien haben. Dann ist das jetzt eine Befreiung? Ist es keine Befreiung? Worüber kann man sprechen? Ist jetzt das Bleiberecht gefährdet? Und muss auch dazu sagen, dass viele Menschen aus Syrien ja nicht vor Assad geflohen sind, sondern die wussten gar nicht mehr, vor wem sie am besten fliehen. Da war ja nicht nur Assad, da war der IS, da waren die Taliban, da war HTS. Es waren unglaublich viele Parteien in Syrien, die alle die Menschen für ihre Sache zum Kampf gewinnen sollten. Also, und jetzt davon zu sprechen, dass alle zurückkehren können, das macht vielen natürlich auch Sorge. Und nicht nur den Menschen selber, sondern auch Freunden und Kollegen, die dann vielleicht auch wichtige Kollegen verlieren können. Und natürlich haben wir den Krieg im Gazastreifen, der auch in Schulen sehr, sehr präsent ist, weil ganz viele dahin auch Verbindung haben und so unglaublich viel Zivilbevölkerung auf beiden Seiten leidet.
Das also aktuelle Themen. Gibt es denn auch sowas wie Forderungen an den Staatsschutz der Polizei oder Kritik an eurer Arbeit? Kommt da auch mal was?
Ja, beides. Also jede Seite möchte den Staatsschutz am liebsten für sich haben. Also das ist von der linken Seite mal ganz offen gesprochen. Die haben natürlich das ganz gern, dass wir am besten alles, was ansatzweise rechts ist, mit Straftaten überziehen. Genauso wie von der konservativen bis rechten Seite, die eben wollen, dass wir die linken Straftaten alle aufs Härteste irgendwie der Bestrafung zuführen. Und so versucht jede Seite irgendwie die andere Seite am besten verurteilt zu sehen. Und klar, Vorurteile sind natürlich, dass wir als Meinungspolizei gelten, aber unsere Meinungsfreiheit hat eben da unsere Grenzen, wo die Rechte anderer berührt sind. Ich kann nicht jemanden durchbeleidigen, weil ich den nicht mag. Ich kann ihm aber durchaus erklären, dass ich ihn nicht mag. Wir müssen also lernen, wie wir unsere Meinung äußern. Wir haben, würde ich sagen, schon auf die Welt gesehen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier unsere Meinung zu sagen, ohne dass gleich der Staatsschutz zu Besuch kommt.
Jetzt ist das mit dem Thema Staatsschutz ja so eine Sache. Jetzt leben wir in einer Demokratie. Das ist nicht in jedem Land der Fall und trotzdem wird auch da Staat geschützt. Manchmal gibt es ja auch so diese Einschätzung, Staatsschutz gleich Überwachung. Was sagst du dazu?
Ja, da gucke ich natürlich durch meine eigene Brille. Ich sehe das nicht so, weil die Personen, die sich überwacht fühlen, sind bei mir meistens überhaupt nicht im Radar. Also mich interessiert das nicht, wenn jemand, der konservativ gesonnen ist oder vielleicht auch die AfD wählt, dass der die AfD wählt. Mich interessiert das dann, wenn er andere Menschen, die eine andere politische Meinung haben, auflauert, die verhaut und die dazu zwingt, das Kreuz bei irgendeiner anderen Partei zu haben. Also mich interessieren Straftaten und mich interessiert es, Straftaten zu verhüten. Alles andere, also dafür haben wir auch gar nicht die Zeit.
Dann gibt es vielleicht auch noch ein anderes Vorurteil, dass der Staatsschutz dazu da ist, um die Regierung zu stützen und alle Meinungen, die da irgendwie entgegengehen, zu unterdrücken und jegliche Kritik daran. Ich stelle es einfach mal so in den Raum.
Also die Regierung schützen tun wir nur in dem Sinne, dass wir natürlich Körperverletzungsdelikte gegen deren Vertreter verhindern. Ansonsten ist unsere Aufgabe, die Verfassung zu schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die demokratische Grundordnung bestehen bleibt. Und das ist unsere Aufgabe.
Das heißt also, deinen Eid hast du nicht auf die Regierung geschworen?
Genau, das ist richtig. Und natürlich sorge ich dafür, dass kein Regierungsvertreter in irgendeiner Art und Weise verletzt wird, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe. Aber dass ich mich jetzt dahin stelle und irgendjemandem erzähle, dass er die Regierung gut finden muss, das ist nicht meine Aufgabe.
Den Staat schützen, du hast es vorhin schon angesprochen, da gibt es ja immer so aktuelle Entwicklungen, da bilden sich neue Gruppierungen, es gibt immer wieder andere Akteure. Das Thema Fortbildung bei euch also sehr wichtiges Thema. Wie viel Zeit nimmt das so ein bei dir?
Im letzten Jahr hatte ich glaube, insgesamt 3 Wochen Fortbildung. Das ist mal ein 4-Tages-Lehrgang, mal ein 3-Tages-Lehrgang, mal nur ein Tages-Lehrgang. Das war beim letzten Jahr sehr viel. Also sonst ist das weniger. Aber es sind immer wieder stundenweise. Das wird ja inzwischen, kann man auch viel online machen. Dann ist es mal wieder ein ganzer Tag. Manchmal sind das dann eben wieder 2 Tage. Also gerade so im Bereich Prävention, wo es eben darum auch geht, an die Ursachen heranzukommen und da anzusetzen und die Menschen eben davor zu schützen, da ist es sehr fortbildungsintensiv.
Was sind das dann so für Themen, um die es in solchen Fortbildungen geht?
Ja, zum Teil war das jetzt Hass und Hetze, wo es eben darum geht, wieso hetzen manche Menschen, wie kommt es dazu, welche Mechanismen unterstützen und verstärken das, welche Mechanismen sorgen dafür, dass weniger passiert, wie schütze ich die Opfer, was macht das mit den Opfern, was kann ich als Polizei jetzt machen, um den Opfern eine Anzeigeerstattung zu erleichtern, um denen das Gefühl zu geben, doch sicher zu sein, trotz der ganzen Bedrohungen, die per E-Mail kommen. Und auch, was müssen wir tun, wo fängt es an, aus der digitalen Welt in die reale Welt zu kommen. Also auch da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir rechtzeitig dabei sind.
Viele sehen ja gerade im Moment die Demokratie zunehmend in Gefahr. Das heißt, Zweifel am Staat werden immer lauter auch geäußert, scheinen zuzunehmen. Nimmt die Aufmerksamkeit für das Thema denn auch zu, aus deiner persönlichen Wahrnehmung?
Also es ist arbeitsintensiver geworden auf alle Fälle. Also wir sind schon im Moment stark belastet mit Arbeit, aber ich glaube, das ist in allen Bereichen der Polizei so. Ich kann gar nicht sagen, ob es tatsächlich so ist. Wir haben eine Zeit, in der Schlagzeilen das Leben bestimmen. Und die Schlagzeilen sind immer so gehalten, dass sie auch gelesen werden. Also sie sind emotional aufpeitschend. Und dadurch wirkt es auch immer sehr krass. Ob es tatsächlich so ist, wird sich wahrscheinlich erst mit der Wahl zeigen.
Kannst du eigentlich irgendwelche Meldungen, Nachrichten, Berichte noch ganz neutral lesen?
Schwer.
Was sind für dich so Punkte, wo du sagst, hallo, hier muss ich jetzt aber mal vorsichtig werden?
Wenn Berichte sehr emotionalisierend sind. Also immer, wenn Emotionen angesprochen werden, haben wir fast immer eine Form von Populismus und das ist nahezu immer dazu da, um Meinung zu manipulieren. Und da muss man dann nochmal hingucken, wo kommt das her, wo führt es hin, was ist Ziel des Berichtes, worüber soll der Bericht vielleicht hinwegtäuschen?
Führst du dann so innerliche Zwiegespräche oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du einen Artikel liest? Oder gibt es irgendeine Momentaufnahme, wo vielleicht auch der Normalsterbliche, der da jetzt nicht beruflich mit zu tun hat, so für sich selber hellhörig werden sollte? Wann muss ich wirklich anfangen nachzudenken über das, was ich da lese?
Wenn ich nach dem Bericht eine andere Meinung habe als vorher, zum einen. Natürlich ist es so, dass Berichte, die jetzt meiner politischen Meinung nicht entsprechen, es ist viel einfacher, die kritisch zu lesen, als Berichte, die meiner politischen Meinung entsprechen. Und wenn über etwas berichtet wird, mit dem ich konform gehe, muss ich eigentlich besonders genau gucken, weil ich eben weiß, dass ich an diesen Stellen sehr anfällig bin.
Und wenn ich irgendwie so denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wie können die nur? Wenn ich so eine Reaktion bei mir selber merke?
Dann ist es meistens auch so. Dann muss man vielleicht nochmal nachgucken, passt der Zusammenhang, von wo kommt der Bericht, wer ist der Journalist, ist der ansprechbar, worüber hat er da vorher berichtet? Oder kommt das vielleicht sogar aus dem Ausland? Also wir haben unglaublich viele gefälschte Zitate von den Grünen zum Beispiel, die sich dann oft tatsächlich bis nach Russland zurückverfolgen lassen, wo wir es mit Desinformationskampagnen zu tun haben. Und diese Zitate kommen jetzt nicht in den großen Medien, sage ich jetzt mal, weil die einfach nicht durch die Redaktion da durchkommen. Da wird festgestellt, dass die Quelle nicht nachprüfbar ist. Aber in kleinen Redaktionen, wo es viel um die Schlagzeile geht, damit die überhaupt überleben können. Also viele kleine Online-Zeitschriften sind das dann. Da geht das rauf und runter. Und dann wird das in den sozialen Medien getragen. Und dann ist das in den Gruppierungen einer bestimmten Couleur, wird dann tagelang über dieses eine Thema gesprochen. Und tatsächlich hat das Zitat nie stattgefunden. Aber es hat eine Menge Meinung gemacht.
Also Vorsicht vorm Gefühl und wenn es um solche Geschichtchen geht wie Informationen, lieber auf den gesunden Menschenverstand setzen.
Ja, immer. Und das ist halt besonders schwer, weil niemand ist objektiv. Aber wir müssen uns darum bemühen.
Und sich auch mal selber mit seiner eigenen Meinung ein bisschen anzweifeln vielleicht?
Sehr. Also wir müssen uns immer wieder hinterfragen. Weil wir jetzt gerade so viel mit Desinformation zu tun haben, einfach an alle, was emotional anfassend wird, soll meistens so sein. Das heißt, zweimal lesen, die Quelle checken, den Autor einmal prüfen, gucken, ob es in anderen Medien genauso oder anders dargestellt wird. Es gibt immer mehrere Blickwinkel auf eine Sache.
Und ihr macht das rein beruflich beim Staatsschutz. Hast du schon jemals bereut, dass du da angefangen hast?
Nein, noch nie.
Und wird auch erstmal so bleiben und ja. Du machst da weiter?
Auf alle Fälle.
Das Fachkommissariat Staatsschutz in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont und Holzminden. Danke an Jorinde für die Infos dazu. Danke auch fürs Interesse und gerne bis zum nächsten Mal hier bei Blaulicht im Weserbergland.